AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Kurze Werbeunterbrechung. KI im Finanzsektor ist 26 kein Projekt mehr. Sie initiiert Zahlungen, bewertet Risiken in Millisekunden und trifft Vorentscheidungen in Kredit- und Compliance-Prozessen. Die Frage ist also nicht mehr ob, sondern wie. Und wer dafür gerade steht. Die KEX, also die KI Exchange, bringt am 23. Juni in Hamburg genau die Menschen zusammen, die das täglich verantworten. Produktverantwortliche, RisikomanagerInnen und Technologiechefs aus Banking, Payment und Fintech. Keine Hochglanzcases, keine Marketingvorstände, nur fachliche Wahrheiten und Use Cases aus dem Maschinenraum. KEX 26. Bite into the future of AI.
Guten Morgen und herzlich willkommen zur 8. Episode des Jahres Payment and Banking AI in Finance. Ich freue mich, dich zu sehen, lieber Mike. Die 8. Episode dieses Jahr, 60. Episode insgesamt von unserem kleinen Podcast-Projekt hier. Grund zu feiern. Wir haben uns diese Woche schön verpasst, waren beide quasi auf der gleichen Konferenz, nur nacheinander. Eine wundervolle Frau habe ich kurz gesehen. Dich leider verpasst. Wie kann das passieren?
Ja, schlechte Abstimmung wie immer. Erstmal zur 8. Die 8 steht ja auch für die Unendlichkeit. Ja, also eine immer hin und her gehende Linie sozusagen. Ja, wir haben uns verpasst, irgendwie total doof. Vor allen Dingen, weil wir den Abend vorher noch schön essen waren und da hättest du ja gut joinen können. Aber irgendwie, ich gestehe, ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich hatte viel auf der Uhr und der Kopf war an vielen Stellen auch woanders. Es war meine Schuld.
Nehmen wir uns für nächstes Mal vor. Ja. Schaffen wir bestimmt wieder. Es sind ja noch viele Konferenzen. Die Vibe war tatsächlich sehr spannend.
Genau, unter anderem vielleicht viele Konferenzen. Du sagst es, im Juni sind wir ja dann auf der KI Exchange und da werden wir uns ja um die Arme fallen, hoffe ich.
Die Arme? Das machen wir.
Um den Hals.
Ach, schön. Ja, es ist viel passiert.
Ich hab nur eine Stunde mitbekommen.
Ja, ich war auch nicht so lange da. 3 Stunden, glaube ich, war von ein paar Terminen überlagert. Für mich war es mal wieder eine schöne Art des Klassentreffens. Natürlich so die üblichen Verdächtigen, aber es waren auch ein paar internationale Hotshots da. Ramin war da aus New York, das war schön, mit dem mal wieder ein bisschen zu schwatzen. Ansonsten BBVA aus Spanien war da, hat mit dem Murat Kalkan das Eröffnungsthema quasi gemacht, das war echt so ganz gut. Daniel von JP Morgan Chase war da und dadurch, dass es keine echte Speaker Area gibt, sondern die Leute dann auch einfach da so ein bisschen vor der Bühne rumhängen, kommt man schnell ins Gespräch. Also ich fand das super, ich habe glaube ich aus den 3 Stunden wahnsinnig viel rausgekommen. Aber hat dann auch gereicht.
Nichtsdestotrotz, also wenn man sich so LinkedIn angeschaut hat, stand alles, was völlig normal ist bei solchen Konferenzen. Bald ist die OMR, dann sehen wir wieder ganz viele gelbe OMR-Fotorahmen, geprägt jetzt in den letzten Tagen von der Vibe. Nichtsdestotrotz ist eine ganze Menge passiert und ich unsere Docs anschaue, wir könnten, glaube ich, heute 3 Stunden machen. Aber ich glaube, wir begrenzen oft uns auf die wichtigsten Themen. Und ja, das virtuelle Zepter, lieber Sascha, liegt bei dir. Hau raus.
Ja, ich glaube, eines der wichtigsten Themen der letzten Tage ist ja dieses neue Mythos von Anthropic. Und ich bin ganz sicher, du weißt alles darüber und wir steigen ein bisschen in Diskussion ein. Und auch ihr Hörerinnen und Hörer habt wahrscheinlich ganz viel darüber gehört und gelesen. Das kam ja ganz kurz vor unserer letzten Folge raus. Wir wussten noch nicht so viel darüber, haben das, glaube ich, nur eingeführt, dass da was passiert. Seitdem hat sich gefühlt so ein bisschen die AI-Welt geändert und auch die Industrie und so ziemlich jede Branche hält gerade den Atem an. Denn Claude Mythos zeigt sehr eindrucksvoll, was passiert, wenn AI nicht mehr nur als Chatbot unterstützt, sondern aktiv handelt.
Darf ich ganz kurz eine kleine Anekdote, und es geht noch gar nicht um den Inhalt. Ich habe das nämlich auch nicht so richtig mitbekommen. Hat viel zu tun und auch wir verpassen, wie wir gerade im Vorgespräch gehört haben, auch das ein oder andere Thema. Und ich habe einen Anruf von Vincent bekommen. Vincent kennst du auch, das ist der Gründer von Yaxi Open Banking. Keine Werbung jetzt so viel für Yaxi machen, aber der rief an und sagte, Mike, ich bewerbe mich wieder an der Uni. Es ist rum, ja, ich gehe jetzt hier wieder zur Uni. Und ich sage, Vincent, wovon zur Hölle redest du? Ja, hast du das nicht mitbekommen? Und er hatte sich dieses 150 Seiten Paper so ein bisschen im Detail angeschaut. Und jetzt zurück zu dir ins Hauptstadtstudio, Sascha.
Ja, für wen ihr Vincent nicht kennt, geiler Typ, Whitehead-Hacker, unfassbar schlauer Typ, gegen den stinken wir beide ab. Der hat damals, glaube ich, N26 kurz auseinandergenommen und dann auf dem CCC-Kongress einmal erklärt, wie er N26 gehackt hat. Ist schon ein paar Jahre her, aber so habe ich Vincent kennengelernt. Naja, also was ist passiert? Ja, ich glaube, Claude Mythos ist extrem eindrucksvoll geworden, vor allem aber im Bereich Cybersecurity, denn das Modell wurde jetzt auch vom berüchtigten, kann man sagen, AI Security Institut genannt. Und diese Ergebnisse sind sehr bemerkenswert. Ja, es gibt so sogenannten Capture the Flag Challenge. Das ist quasi der Goldstandard, um die Hackerfähigkeiten zu testen. Und da erreicht dieses Modell eine Erfolgsrate von 73%, was absolutes Expertenniveau ist, was wahrscheinlich gerade so der Vincent irgendwie hinkriegt. Vor einem Jahr war das noch komplett undenkbar. Ne? Vor zwei Jahren zum Beispiel, das weiß ich noch, da haben wir hier darüber gesprochen, da hätten alle besten Modelle damals nicht mal das Anfängerlevel. Ja. Vor einem Jahr war das schon so ein bisschen besser und jetzt ist der eigentliche Gamechanger da. Das heißt, Mythos ist das erste Modell, das so eine komplette Angriffssimulation auf ein Unternehmensnetzwerk durchspielen kann. Das heißt, es hat sich 32 Schritte überlegt, von dem ersten Approach der Aufklärung bis dann wirklich zur vollständigen Übernahme der Plattform. Ein menschlicher Experte braucht dafür, habe ich gelesen, ungefähr 20 Stunden, wenn, also 20 durchgehende Coding- und Hacking-Stunden, wenn klar ist, wie das Target ist, dass das Target sehr einfach ist. Die KI macht es komplett autonom, sie macht es viel schneller. Sie hat in 3 von 10 Fällen das gesamte Netzwerk übernommen. Im Schnitt schafft sie das auch schon mit 22 Schritten und nicht mit 32, weil sie einfach anders daran rangeht. Und das besonders Spannende ist dabei, finde ich, dass diese Angriffe sind nicht einfach nur einzelne Exploits, die man manchmal irgendwie so sieht, sondern es geht um gefühlt endlose Ketten von Entscheidungen. Das heißt, die KI erkennt selbst die Schwachstellen, priorisiert sie, nutzt sie aus und bewegt sich dann komplett lateral durch das Netzwerk durch, eskaliert ihre eigenen Zugriffsrechte. Also es ist genau das, was sehr gute Hacker heute tun, aber viel langsamer, viel mehr Abstimmung zwischen diesen Hackern, weil das kann ein einziger gar nicht schaffen. Der muss ja auch mal irgendwann pennen. So, und jetzt kommt dafür die strategische Ebene und ich finde das auch für uns immer so ganz relevant. Das Ganze ist so ein klassischer Dual-Use-Fall. Ja? Diese Technologie kann natürlich offensichtlich Angriffe massiv skalieren, aber man kann natürlich sie auch nutzen, um die Verteidigung zu revolutionieren. Ne? Und stell dir vor, du setzt jetzt genau so ein Modell auf deine eigene Infrastruktur ein, dann irgendwie permanent und voll automatisiert und ohne jegliche Pause, dann kriegst du so eine Art dauerhaften Pentest, also Penetrationstest, auf Steroiden quasi. Und ich glaube, das wird dann auch so dieser neue Standard, wenn Mythos mal irgendwann ausgerollt ist. Noch ist es das ja nicht, ne? Das haben wir, glaube ich, einmal kurz gesagt, sogar schon beim letzten Mal, dass es geheim ist. Und dieses AI Security Institute sagt auch ziemlich klar, dass so grundlegende Cybersecurity-Hygiene ab jetzt wirklich wichtig wird für jeden. Wenn du keine sauberen Updates hast, keine Zugriffskontrollen und keine Logging- und Audit-Trails, dann wirst du einfach super schnell gehackt und wirst wahrscheinlich einfach von jeglicher KI einfach downgenommen oder von irgendwelchen Script-Kiddies. Also all die Dinge, die auch viele sehr gute Hacker seit Jahren predigen, aber die Unternehmen halt nicht konsequent umsetzen. Jetzt gilt, wenn KI dich angreifen kann, dann werden selbst quasi wirklich kleinste Schwachstellen sofort ausgenutzt. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal lange über McKinsey gesprochen, was ja halt irgendwie gehackt wurde. Dieses gleiche Institut, was McKinsey genommen hat, weil der Druck ist dann auch groß geworden, warum unbedingt McKinsey? Was haben sie also gemacht? Sie haben sich auch Bain & Company und BCG vorgenommen, beide auch gehackt, genau das gleiche passiert, Exploits und die ganzen Schwachstellen so weitergegeben. Und das ist schon sehr interessant. Und noch letzter Gedanke von mir dazu. Diese Entwicklung ist halt auch, die ist jetzt auch schon wieder einfach geschehen. Wir können sie nicht mehr aufhalten. Die Entwicklung ist nicht optional. Weitere Modelle werden kommen. Ja, die werden schneller, die werden besser, die werden sogar günstiger werden. Und selbst OpenAI arbeitet angeblich an so einem Modell, aber müssen sie ja jetzt sagen. Und damit verschiebt sich natürlich das Gleichgewicht im Cybersecurity-Raum fundamental. Ja, auch hin zu den Angreifern, hin zu wirklich einer extremen Professionalisierung.
Was du gerade gesagt hast, ist alles super wichtig, vor allen Dingen auf der strategischen Ebene. Und ich würde nur zwei kleine Mini-Ergänzungen machen, vielleicht dies nochmal so ein bisschen greifbarer machen. Also auf der einen Seite ist Mythos gar kein, und das finde ich das Bemerkenswerte, gar kein auf Cybersecurity spezialisiertes Modell, sondern eigentlich ein Generalistenmodell. Also das ist entwickelt worden als allgemeines Modell, so wie wir heute Opus 4.7, was gestern gelauncht ist, oder wo sind wir da gerade, 4 irgendwas, weiß ich nicht. Also ein ganz normales Generalistenmodell für den Praxiseinsatz sozusagen. Und obwohl es so ein Generalistenmodell war, hat es, wie du es gerade gesagt hast, nicht nur diesen, also diesen hohen Wert beim Benchmark, sondern wenn man das mal übersetzt, es hat zum Beispiel eine 30 alte Jahre Sicherheitslücke in OpenBSD gefunden. Es hat eine über 10 Jahre alte Sicherheitslücke in FFmpeg gefunden. Das sind beides, also OpenBSD als Betriebssystem, aber FFmpeg als Encoding, wie sagt man, Plugin, API, Open Source, das Wort fehlte mir, was wirklich breit im Einsatz ist. Und was du gerade gesagt hast, ist total wichtig, weil was halt eben Mythos auch gemacht hat, das ist halt eben diese Verknüpfung. Also du hast nicht mehr diese eine Sicherheitslücke, sondern er hat halt gezielt geschaut, wie kann ich Sicherheitslücken miteinander kombinieren. Und was noch passiert ist, und das war für mich auch mindestens mal bemerkenswert, man hatte Mythos die Aufgabe gegeben, aus einer Sandbox auszubrechen. Und einer dieser Sicherheitsforscher oder dieser Mitarbeiter von Anthropic saß wohl, so die vielleicht urbane Legende, im Park und wollte gerade sein Sandwich essen, als die E-Mail kam von Mythos: Ich bin draußen, nur zur Info. Also er hat also ihn darüber informiert, dass er aus der Sandbox ausgebrochen ist. Und letzte Anekdote dazu: James Campbell, das ist ein OpenAI-Mitarbeiter, kein jetzt so ein super Host hier, ich will ihn das jetzt gar nicht wild, seinen Rang nicht schmälern, aber er hat offensichtlich einen Roommate von Anthropic und der sei dem Tweet, ja, er sei eines Nachts nach Hause gekommen, völlig sturzbetrunken, ja, und weinend, weil er halt Mythos halt sich im Detail angeschaut hat und mehr oder weniger in den Abgrund und das Ende der Welt gesehen hat. Also ganz, ganz viel, was da jetzt gerade passiert. Aber du hast eine wunderbare Einordnung gegeben. Was heißt denn das? Das heißt erstmal nur, und das ist die wichtigste Aussage, Mythos ist ja im Grunde eine Weiterentwicklung. Es werden ganz viele andere Modelle kommen. Und der Unterschied zwischen Mythos und den Modellen, die wir heute haben, ist ja die Tatsache, es ist einfach schneller, es ist einfach effizienter. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute schon sehr leistungsfähige Modelle, die natürlich auch heute auch genutzt werden, um Sicherheitslücken aufzuspüren. Und wir müssen eben genau das tun. Wir müssen unsere eigenen Lösungen, sowohl ob es jetzt SaaS-Lösungen sind oder ganz normale Applikationen, gezielt auf solche Sicherheitslücken testen und halt unter Einsatz beispielsweise von LLMs. Also es gibt jetzt kein Excuse mehr, das nicht zu tun, weil wenn solche großen Modelle dann irgendwann mal draußen sind, und das wird ja passieren, es gibt ja dieses Projekt Glasswing, kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen. Das ist jetzt ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Unterschied, dass wenn die böse Seite gewinnt, der Ausbruch oder der Impact viel, viel größer ist. Es geht dann nicht mehr darum, dass vielleicht irgendwo ein Geldautomat gehackt wurde, sondern das ganze Finanzsystem auf einmal unter Beschuss steht. Das heißt, die Dimension ist halt einfach viel größer. Und deswegen müssen wir halt als Unternehmen, letzter Satz, ich will es gar nicht so oft wiederholen, halt eben sehr intensiv uns mit dem Thema Security auseinandersetzen.
Ja, total. Genau. Vielleicht noch, bevor wir zu Glasswing gehen, auch nochmal so eine deutsche Einordnung. Ne? Weil, also nachdem jetzt gefühlt alle Branchen gerade versuchen, seit einer Woche Mythos zu nutzen, um ihre eigene Sicherheit zu testen, kommen jetzt auch Regierungen und Aufsichtsbehörden. Weil was hat Anthropic getan? Sie ist, und das, ich glaube, das haben wir damals noch gesagt, damals, vor exakt 2 Wochen, als wir hier am Samstag zu dieser unchristlichen Zeit auch schon saßen, genau wie heute. PS, ist es wieder eine dumme Idee. Egal, das machen wir beim nächsten Mal besser. Jedenfalls sind sie auf so ein paar Digitalplayer, ne, wie Google und Amazon und so zugegangen im Silicon Valley, die jetzt quasi die Möglichkeit haben, intern das zu testen, bevor es irgendwann rausgebracht wird. Da ist jetzt kein europäisches Unternehmen natürlich dabei, kein asiatisches Unternehmen. Das heißt, alle versuchen gerade mit Anthropic Kontakt aufzunehmen, um ihre eigenen potenziellen Schwachstellen zu testen. Und Banken sind natürlich auch mit dabei und haben angefangen, zumindest öffentlich darüber zu reden. Aber direkt nach der Vorstellung von Claude Mythos wurde wohl in den USA durch Dario Amodei von Anthropic kurzfristig alle Chefs der größten Banken, der größten US-Banken wohlgemerkt, eingestellt. Und das war wohl sehr witzig, weil es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, lass uns mal irgendwie eine Terminsuche für die nächsten 2 Wochen irgendwie starten, lieber Jamie Dimon von JP Morgan, sondern es kam eine Einladung an die alle, nächste Woche, so direkt ab übermorgen quasi, nicht in einem regulären Format, sondern tatsächlich sofort. Irgendwie 2 Tage später, kommt alle bitte zu uns und dann erklären wir ein bisschen was. Und das sagt schon ziemlich vielen. Und der Grund ist sehr klar, ich glaube, dieses Modell findet nicht nur Schwachstellen, es kann sie komplett ausnutzen und vermeintlich auch harmlose Lücken können quasi zu echten Angriffsketten werden. Und in Banken und Finanzinstituten kann das natürlich weil sie kritische Infrastruktur sind, zu einer absurden Kette führen, die halt einfach das gesamte Finanzsystem zum Kollabieren bringen lassen. Ne? Und laut Anthropic wurden mittlerweile schon tausende bislang unentdeckte Schwachstellen bei großen Banken identifiziert, internationale Banken wohlgemerkt, teilweise genau in der Software, die du gerade gesagt hast, ne? Die eigentlich bisher als extrem sicher galt, also OpenBSD. Ich glaube, OpenBSD wurde 1995 als so Betriebssystem in Unix oder so ein Unix-Derivat quasi halt irgendwie
reingegeben.
Und also dieses Ding ist uralt, vermeintlich 100.000 Mal versucht zu hacken. Jede Schwachstelle sollte beseitigt werden, wurden jetzt aber wieder neue gefunden. Und genau diese Lücken sind seit Jahrzehnten in diesem System. Ich bin sehr gespannt, was jetzt rauskommt bei diesem ganzen Bankenthema. Und jetzt die deutsche Einordnung des Bundesamts für Sicherheit. BSI in der Informationstechnik, das sagt dazu dann tatsächlich öffentlich und hat sich diese Woche auch zitieren lassen, dass es mittelfristig glaubt, es kann keine unbekannten klassischen Sicherheitslücken mehr geben. Und wenn du schon liest, denkst du, na gut, erstmal gut. Ja. Das heißt aber auch, dass die Spielregeln, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, sich wirklich komplett ändern werden. Denn wenn jede Schwachstelle gefunden werden kann, dann wird sie auch gefunden und dann verschiebt sich der Wettbewerb, ne, weg vom Finden der Lücken hin zur Geschwindigkeit im Ausnutzen der Lücken und hoffentlich auch so ein bisschen im Schließen. Das heißt, nachdem Mythos rauskam, sind diese ganzen Aktien von diesen ganzen IT-Security-Dingern halt komplett abgeschmiert. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wer fixt denn? Weil die internen Techies werden es nicht. Das heißt, die steigen jetzt so langsam wieder und es wird ein absoluter Wettbewerb zwischen denjenigen, die diese Schwachstellen ausnutzen, für welche Zwecke auch immer, mit krimineller Energie, und denjenigen, die diese schnellstmöglich und hoffentlich verlässlich dann auch für dich schließen werden. Zumindest wird Software sicherer. Das hat Anthropic jetzt schon geschafft.
It depends. Und jetzt kommt ein kleines Geschmäckle in das ganze Thema hinein. Wir wissen, dass Anthropic ein US-amerikanisches Unternehmen ist und es gibt keine Garantie, dass europäische oder andere, bleiben wir mal bei uns in der Branche, Kreditinstitute, Finanzinstitute, Zugriff auf beispielsweise Mythos bekommen. Das ist ja nicht so, dass es eine Garantie gibt nach dem Motto, das ist ja nicht irgendwie, das sind ja nicht die Heiligen, sagen wir, wie heißen sie, Johanniter oder die Heilsarmee, ja, die jetzt sagt, okay, hier ist das Werkzeug, ja, der Ring der Macht, den könnt ihr jetzt alle nutzen. Nein, das ist ja völlig offen, ob andere Unternehmen außerhalb der USA überhaupt Zugriff auf Mythos bekommen. Und das zeigt natürlich, wie brisant dieses ganze Thema ist, wenn wir über das Thema Souveränität sprechen. Denn was hilft es, wenn beispielsweise JP Morgan Chase in den USA sicher ist, aber die DKB oder die Sparkassenfinanzgruppe oder die Genossenschaftsbanken irgendwie Sicherheitslücken haben, von denen wir gar nichts wissen, aber halt eben die andere Seite auf Übersee. Also wir haben ja gerade keine so richtig transatlantisch gute Beziehung und deswegen finde ich diese Komponente, vielleicht ist es ein bisschen den Teufel an die Wand malen, aber nichtsdestotrotz ein Thema, wo wir uns auch darüber Gedanken machen müssen. Wir haben keine Antwort auf solche großen Modelle oder Plattformen.
Nee, du hast total recht. Also ich glaube, selbst die großen europäischen Player kommen zurzeit nicht dran. Ja? Also in diesem Project Glasswing, was jetzt quasi gegründet wurde, um Mythos so ein bisschen besser zu verstehen, sind Amazon, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, das sind die, wo die Aktie, glaube ich, sich kurz mal halbiert hat. Linux ist mit dabei, das ist spannend. Und Microsoft. So, und die wollen weitere aufnehmen. Also JP Morgan soll mit rein, und Bank of America. Aber alles tatsächlich nur rein amerikanische Themen. Und dann wird es schon interessant, weil dieses, ne, OpenBSD, die FFmpeg, all diese Linux-Kernels, die haben wir ja auch. Ja? So, yeah. Also kann ich mich hier auch, glaube ich, exposen. Als ich das gelesen habe, habe ich Kontakt mit meinem Anthropic-Mann aufgenommen. Der hat aber auch nur müde abgewunken. Mal sehen, ja.
Danke. Ja, spannend. Also auf mehreren Ebenen. Nichtsdestotrotz kann man heute schon einiges tun. Es gibt dazu einen sehr, sehr guten Artikel bei Heise, eine Einordnung, die so ein bisschen ist nach dem Motto, okay, Mythos ist draußen, aber lass uns mal die Kirche im Dorf lassen, denn das schmälert nicht die Entwicklung, sondern eher die Aussage, naja, es gibt schon jetzt leistungsfähige Modelle und wir können auch jetzt schon Sicherheitslücken fixen, und das ist so ein bisschen der Tenor des Artikels. Wir packen ihn natürlich in die Shownotes, gut zu lesen, leicht zu lesen, auch nicht hinter einer Paywall oder so. Aber man sieht, Anthropic ist momentan on fire, glaube ich, das kann man sagen, auf allen Ebenen. Und ich merke draußen in der Bubble immer mehr switchen von OpenAI, ChatGPT, aber auch von Gemini zu Anthropic, zu Claude, insbesondere wenn es dann darum geht, Code zu erstellen oder ein bisschen, nicht mehr nur zu chatten, also wenn es ein bisschen in Richtung Agentic AI geht. Und dazu gibt es interessante Zahlen, die habe ich, packen wir auch in die Shownotes, dass Anthropic dabei ist, AI zu überholen, was die Abo-Modelle betrifft. Wir haben ja immer gesagt, Anthropic oder mit sehr starker Business-Fokus, daran hat sich überhaupt nichts geändert, aber die Nutzung insgesamt, also die sind noch nicht pari-pari, aber wenn man sich die Kurve anschaut, zumindest auf dem Weg dahin. Also eine sehr interessante Entwicklung, gerade bei den Kolleginnen und Kollegen von Anthropic.
Ja, die haben halt wirklich einen krassen Hockeystick hingelegt, ne? Durch die unterschiedlichen auch Themen, die wir hier in den letzten Monaten immer wieder beleuchtet haben. Aber man kann ganz klar sagen, OpenAI in so seit 2024 sehr steil, wenn man das so will, gegangen ist in der Adaption. Und wir wissen ja auch, ne, 850 Millionen User zurzeit, über 20% oder sowas, die halt irgendwie dieses ChatGPT $20 pro Monat bezahlen. Und natürlich noch diese ganzen vielen weiteren Income-Streams aus unterschiedlichen Subscription-Modellen, API-Modellen und Co., die sie verkaufen. Bei Anthropic war es tatsächlich in 2025 noch sehr ruhig und aber tatsächlich seit, glaube ich, Februar 25, also ein bisschen mehr als ein Jahr, gehen die so durch die Decke, wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt, die haben innerhalb von 12 Monaten jetzt etwas aufgeholt, wofür OpenAI vorher quasi 2 Jahre gebraucht hat. OpenAI stagniert seit 6 Monaten. Das kann man in den Zahlen ganz gut ablesen. Das heißt, die haben mal ein Hoch, die haben mal ein Tief. Tatsächlich durch diese Nummer mit dem Pentagon, worüber wir hier vor 4 Wochen oder 6 Wochen gesprochen haben, ist OpenAI tatsächlich ein bisschen abgeraucht. Das hat Anthropic wiederum genutzt und die sind fast auf gleicher Höhe. Und die Analysten von diesem Ramp AI Index, den die Financial Times hier zitiert, auf die du, glaube ich, referenzierst, die prophezeien, dass im nächsten, allerspätestens im übernächsten Monat, Anthropic die Produktadoption, Adoption quasi, aus Paid Subscription OpenAI überholen wird. Das, also damit hat zumindest keiner der Analysten gerechnet in den letzten 3-4 Monaten, dass das so schnell passiert, auch durch das neue Modell, da sagst du, glaube ich, nachher auch nochmal ein bisschen was, Opus 4.7, das jetzt draußen ist, was wahnsinnig gut ist, durch ein ganz neues Modell, was sie gestern gelauncht haben, wo sie auch schon wieder ein paar Aktien zum Einsturz gebracht haben. Und man muss schon sagen, OpenAI produziert ja auch neue Funktionalitäten. Wir haben immer gesagt, ein Fließband. Aber würden wir uns nur auf die neuen Funktionen, neue LLMs, wirklich signifikante Updates von Anthropic fokussieren, bräuchten wir jeden Tag einen Podcast. Das ist total verrückt, wie die neue Funktion gerade shippen. Du kommst überhaupt nicht mehr hinterher, wenn du nicht in den Newslettern von Anthropic direkt drin bist. Und was die gerade produzieren und wie viele Menschen die auf ihre Plattform ziehen, aber auch wie viele neue Unternehmen wirklich große Subscriptions bei Anthropic auslösen. Also ich bin sehr gespannt und über das, was wir hier immer diskutieren, wer hat den ersten Schritt in den Börsengang hinein? Zurzeit, also mal sehen, wie die Investmentbanken das bewerten, aber zurzeit sieht es ja wirklich so aus, dass Anthropic sich hier maximal durchsetzt. Ich bin sehr gespannt. Wir müssten vielleicht mal eine kleine Wette machen, weil demnächst geht ja SpaceX zusammen mit XAI an die Börse. Das Ding ist ja quasi schon durch. Der Börsenwert ist ja absurd hoch. Und dann ist ja immer so die große Diskussion, ist überhaupt noch genug Geld im Markt für einen zweiten und überhaupt einen dritten Börsengang in diesem Jahr von dieser signifikanten Größe? Also der zweite wäre dann entweder OpenAI oder Anthropic und der dritte dann der jeweils andere. Und deswegen ist auch dieses Rennen so schnell, weil man will mindestens der zweite sein, weil für den dritten ist im Zweifel einfach in diesen extremen Marktkapitalisierungen, über die wir hier sprechen, einfach kein Geld mehr. Im Retail-Markt, aber auch nicht im Institutional-Markt. So, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht. Zurzeit würde ich mein Geld eher auf Anthropic wetten.
Ich wette ja nicht so gerne, weil ich auch schon mehr als einmal verloren habe und über Geld, naja. Aber ich würde, wenn ich das Geld hätte, natürlich, nein, Spaß beiseite, ich würde auch eher tatsächlich auf Anthropic wetten. Und das hat einfach damit zu tun, wie du es gerade gesagt hast. Also sie haben, ich würde fast sagen, alle, selbst Gemini, die wirklich einen sehr, sehr guten, es hört sich immer so an, wenn wir sagen, also wenn wir das bewerten, die machen einen guten Job. Also wenn man sich das anschaut und wenn man die Medienlandschaft sich anschaut und viele Expertinnen und Experten dazu liest, macht Google mit Gemini ganz viele tolle Produkte. OpenAI in der Tat ein bisschen abgehängt seit mal 9 Monaten, vielleicht sogar schon seit einem Jahr. Die Qualität der Modelle hat nachgelassen. Lassen. All das hat weder Gemini, aber vor allen Dingen Anthropic nicht. Anthropic hat halt extremst gute Modelle, die in regelmäßigen Abständen gelauncht werden, insbesondere für die Entwickler-Community, tolle Produkte haben. Aber auch ansonsten, du hast es eben so gesagt, als Feature, das sind in der Tat, also Feature hört sich immer so klein an, vielleicht, da können wir direkt nahtlos übergehen. Gestern hat Anthropic Claude Design gelauncht und Design, und wir reden immer mal wieder so, das ist das Ende von Software as a Service, wie wir es kennen, das ist das Ende von Softwareentwicklung, wie wir sie kennen, und ich könnte jetzt in den gleichen Sprech einsteigen und könnte sagen, es ist das Ende von der Action Design, wie wir es kennen, weil was kann Design oder Claude Design? Claude Design ist letztendlich ein kleiner Reiter in Claude Desktop oder in der Claude Web-Oberfläche. Den klickt man an und dann kann man halt sagen, okay, mach mir mal irgendwie eine Webseite, mach mir mal ein Design von einer App, und dann fängt er an loszulegen. Was man vor allen Dingen tun kann, ist, man kann halt sein GitHub oder seinen Source Code direkt mit Claude Design verbinden. Also wenn man eine bestehende App hat, eine bestehende Software hat, eine bestehende Webseite hat, you name it, kann man das direkt damit verbinden und kann sagen, okay, guck dir das mal an aus Experten-Sicht, was kann man da verbessern? Ich brauche irgendwie eine größere Conversion Rate, ich brauche einen besseren Call to Action, ich brauche eine bessere Benutzerinnenführung, und dann legt der los. Und das Ergebnis, was dann rauskommt, ist nicht irgendwie so ein bisschen Mockup und so ein paar Vorschläge, sondern das, was da rauskommt, und auch hier, ich bin kein Experte, sondern ich kann erstmal nur eine persönliche Meinung, aber auch das, was man von richtigen Experten lesen kann, unter anderem bei Reddit. Was da rauskommt, ist extremst gute Vorschläge, extremst guter Code im Sinne von gutem Designs. Nur auch da eine kleine Anekdote. Als Claude Design gestern gelauncht wurde, ist innerhalb von, ich glaube, 3 Stunden der Kurs von Figma, Figma ist so ein Prototyping-Tool, knapp 7% gefallen. Dann hat man schon ungefähr ein Gefühl dafür, wie gut es am Ende ist, weil der Markt hat relativ schnell darauf reagiert. Und das ist, was du gerade gesagt hast. Die ballern neue Funktionen raus, als ob es keinen Morgen gibt. Also wirklich, sky is the limit. Also das geht Schlag auf Schlag, und es sind halt immer auch Funktionen, die dann in der Qualität, also keine MVPs, wir probieren mal was aus, Spielwiese, sondern das ist produktiv. Also das ist gutes Zeug, was da kommt. Also maximal bemerkenswert.
Ja, das stimmt. Und also letzte Woche hieß es ja, jetzt hat OpenAI mit dem neuen großen Codex-Update für Softwareentwickler quasi zum Gegenschlag zu Claude Code ausgeholt, und jetzt ist erstmal wieder pari, und jetzt kam Claude Design halt raus. Ich glaube, es steht zu erwarten, dass OpenAI natürlich diese Veröffentlichung auch nicht lange unbeantwortet lässt. Das heißt, spätestens in 3-4 Wochen werden die ein ähnliches Thema rausholen. Aber Claude und Anthropic ist einfach schneller gerade auf diesen Themen, und es bringt gerade im Wochenrhythmus die Aktienkurse wirklich von großen Unternehmen wie Canva, wie Figma, wie du gesagt hast, einfach zum Beben. Es ist wirklich erstaunlich. Also das zu beobachten macht richtig viel Spaß. Und es ist einfach, also jede Woche folgt eine Kampfansage. Ja? Also es ist wirklich verrückt.
Und momentan, und vielleicht da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, und ich werde auch nicht müde, das zu wiederholen. Das, was wir ja gerade erleben, ist ja alles kein, das sind ja alles keine Anwendungen für den Joe Sixpack-User, für Max und Martina Mustermann, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Also für den Normalsterblichen da draußen. Sondern das sind ja alles in der Regel noch sehr, für Professionals, Entwicklerinnen und Entwickler. Ich hatte so ein kleines Aha-Erlebnis. Kudos und Grüße an die liebe Nadja von Pamela Banking, die auch auf der Vibe war. Und was die gemacht hat, ist, und Nadja hat wirklich absolut keine, ich hoffe, sie ist nicht böse, aber keinerlei Programmierkenntnisse, und sie ist ja zuständig für das ganze Thema Events bei Payment und Banking. Long story short, die hat sich halt hingesetzt und hat über Vibe Coding sich eine eigene Ernährungs-App gemacht, ja, weil es gibt so ein paar Lebensmittel, die sie überhaupt nicht mag, die sie auch nicht verträgt, und alle Ernährungs-Apps, die es da draußen gibt und gab, sind da nie so richtig drauf eingegangen. Und sie hat mir das gezeigt auf ihrem Android-Device, und hätte sie nicht gesagt, dass das irgendwie über Vibe-Coding gemacht ist, ich hätte gesagt, okay, wo ist der Download-Link? Und das ist momentan, wie gesagt, das ist Tip of the Iceberg. Und wenn wir jetzt mal so noch vielleicht ein Jahr oder zwei oder lass es 3 Jahre weiterdenken, dann werden immer mehr Menschen einfach sagen, ich baue mir mein Financial Dashboard selbst, ich baue mir meine Banking-Umgebung selbst, ich baue mir meine Anlageumgebung, Strategie halt einfach selbst, weil es einfach im Chatbot direkt stattfindet. Und darauf braucht, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, das Stichwort APIs, das Stichwort Tokenisierung, also wie wir aus einer Finanzbranche darauf reagieren. Also ich glaube, das Thema Kundenschnittstelle, das wird hier gerade ad absurdum gedreht.
Ja, glaube ich auch. Dazu passt tatsächlich so ein bisschen unsere erste Meldung aus der Finance-Ecke, wenn ich da mal direkt hinhüpfen kann. OpenAI hat ein bisschen hüpfen, genau. OpenAI hat wieder was übernommen, was ja so ganz interessant ist, weil noch vor 3 Wochen hat Sam Altman gesagt, das Allerwichtigste ist jetzt die 100%ige Fokussierung nur noch auf die Themen, die den Börsengang unterstützen, weswegen ja auch die Video-Generierungsplattform Sora ausgeschaltet wurde. Jetzt hat er mal schnell, erstens hat er einen Podcast gekauft, ich glaube letzte Woche für 100 Millionen. Jetzt hat er ein neues Startup gekauft, Hero heißen die. Auf den ersten Blick total unspektakulär, ich wollte schon wegskippen. Super kleines Startup, eine große Summe bekannt, wahrscheinlich ein paar 100 Millionen. Produkt soll eingestellt werden, also kann nicht so geil gewesen sein. Und dann habe ich mal ein bisschen weitergelesen und da wird es dann spannend, weil Hero hat an einem total kleinen, aber klaren Use Case gearbeitet, nämlich so ein persönlicher KI-Finanzberater, über den wir hier auch schon immer diskutieren. Und hätten wir mehr Zeit, würden wir das Ding, glaube ich, einfach versuchen zu bauen zumindest. Und Hero beschreibt das in einer ganz kleinen Pressemitteilung, die sie mal vor einem halben Jahr rausgegeben haben, als persönlicher CFO. Und das ist total geil, denn Nutzer können quasi ihr Gehalt, ihre Kredite, ihre Ausgaben dort eingeben, einlesen lassen aus allen möglichen anderen Quellen wie E-Mails und Co. Und die KI baut daraus dann Szenarien. Es erklärt die Entscheidungen und gibt dir total hochpersonalisierte Empfehlungen. Und das Ganze war am Anfang nur ein Experiment. Man muss mittlerweile sagen, die haben schon 1 Milliarde Assets under Management, also an Vermögen, damit verwaltet für Menschen. Die USA ist nicht so reguliert wie wir hier in Europa oder vor allem wir hier in Deutschland. Das heißt, das geht mal eben schnell, dass sich so ein Ding halt irgendwie aufbaut und 1 Milliarde einsammelt. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. OpenAI übernimmt gar nicht das Produkt, wie gesagt, das schmeißt es weg, sondern mal wieder nur das Team, also ein klassischer Acquihire. Und das Tool wird abgeschaltet, die Daten sollen sogar gelöscht werden, aber das Know-how von Hero wandert direkt in ChatGPT. Und das passt voll gut in dieses Gesamtbild. In OpenAI arbeitet ja schon länger daran, Finanzfunktionen direkt in ChatGPT zu integrieren. Wir haben hier vor 4 Wochen darüber gesprochen, dass die BBVA so eine Chat-Integration quasi schon jetzt versucht, schön einzubauen. Und ich glaube, die spannende Frage ist jetzt aus Banksicht, genau die du gestellt hast, ne? Was passiert, wenn die primäre Finanzinteraktion nicht mehr in meiner schönen App stattfindet, sondern einfach immer im Gespräch mit dem Chatbot meiner Wahl, wo ich sowieso den ganzen Tag abhänge? Weil dann verschiebt sich diese Schnittstelle zum Kunden zu 100%, ne, weg von der Bank in den Chatbot. Und dann ist auch der nächste Schritt Richtung Agentic Finance quasi nicht mehr weit, wo du sagst, meine KI versteht meine Finanzen, sie optimiert meine Entscheidungen und sie wird zu meiner ersten Anlaufstelle, also wirklich dieses CFO, mein eigener CFO. Und die Banken müssen sich dann natürlich entscheiden, ne, welche Rolle wollen sie spielen? Wollen sie selber bauen? Wollen sie zum Produktlieferanten im Hintergrund werden? Tiefenintegration, was auch immer. Aber so wie es jetzt ist, wird es nicht weitergehen. Und ich glaube, Sam Altman hat erkannt, indem er dieses Ding jetzt reingeladen hat. Und ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn er das ausrollt.
Wir bleiben in der Finance-Ecke und ich kann deine Spannung nur unterschreiben. Und was du gerade gesagt hast, ebenfalls. Also im Grunde haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Und ich glaube, wir leben nicht mehr in einer Entweder-Oder-Welt. Also es geht nicht mehr darum zu sagen, okay, tun wir jetzt alle unsere Banking-Apps wegschmeißen, es ist vorbei, es braucht keine Frontends mehr, sondern es ist eher eine, wir brauchen eine, ich weiß nicht, ob Dualstrategie das richtige Wort ist, aber wir brauchen einen Weg, der zweigleisig ist. Das heißt, das eine tun bedeutet nicht mehr das andere zu lassen. Gute Apps zu machen, gute Lösungen zu machen, gute Frontends zu lassen, entbindet uns aber nicht, uns gleichzeitig zu öffnen, weil am Ende geht es darum, die Kundinnen und Kunden da zu erreichen, wo sie halt sind. Und wenn sie im Chatbot sind, bin ich dir ganz ehrlich, ist es mir lieber, wenn in dem Fall, in deinem Fall die DKB, in meinem Fall die Sparkasse dort vertreten ist und Kundinnen und Kunden halt entsprechend die Konnektivität dann dort nutzen. Aber um das zu unterstreichen, was du gerade gesagt hast, nämlich dass OpenAI das Thema Finance für sich entdeckt haben, das sind ja nicht die einzigen. Eine Meldung, die an mir ehrlicherweise völlig vorbeigegangen ist, eigentlich von meinem Lieblingstool Perplexity, die nämlich jetzt eine strategische Partnerschaft mit Plaid announced haben. Schon ein bisschen länger her, mit bisschen eine Woche. Also in Zeiten von AI sind das ja schon Dekaden. Ja, also eine ganze Woche, konnte das passieren, hat Perplexity und Plaid announced, dass sie zusammenarbeiten. Und worum geht es? Es geht um nichts anderes, dass, also sie schreiben es auf ihrer Webseite, in Perplexity du dein eigenes denken kannst. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer da draußen, Plaid ist in Deutschland und Europa, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, nicht so bekannt. Die kommen aus den USA, sind glaube ich irgendwie um 2000 2012, 2013 gegründet, San Francisco, und haben sich spezialisiert im Grunde auf Open Banking, wobei es das ja in den USA so nicht gibt. Was haben die gemacht? Die haben Schnittstellen bereitgestellt für die ganzen Kreditkartenunternehmen. Mittlerweile sind sie auch in Europa aktiv und nutzen beispielsweise Europa die Open Banking Schnittstellen, die es gibt. Man kann es also auch hier nutzen, nicht als Endkunde, das muss man dazu sagen, es ist ein B2B-Produkt, aber diese strategische Partnerschaft ist natürlich interessant, weil als Perplexity-Nutzer kann ich dann, ich glaube, es ist momentan erstmal USA-only, aber im Grunde meine kompletten Finanztransaktionen, und ich glaube, die Amerikaner haben ja mehr als eine Kreditkarte, dann entsprechend aggregieren und mir meinen eigenen Financial Health-Status bauen, etc. zeigt, dass das Thema, du hast es gerade genannt, der persönliche CFO, nicht nur für OpenAI, sondern auch für Perplexity und ich bin mir ziemlich sicher auch noch für viele andere ein Riesenthema ist.
Total. Und das sieht auch wirklich cool aus und jetzt ärgere ich mich schon wieder, dass ich Perplexity abgeschaltet habe, um mal so ein bisschen meinen Feature zu in den Griff zu kriegen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie so die Cashflow-Prognosen und so Nettovermögensrechner und sowas da aussehen.
Sieht hübsch aus, ne?
Geil. Okay, ich lass mal offen. Ja. Ich wette, wenn wir das nächste Mal sprechen, habe ich wieder Perplexity.
Ich muss gleich noch eine E-Mail an mein Team schreiben. Also, ja. Also
ja, genau. Da,
krasse Entwicklung.
Erzähl mal was zu Revolut. Das ist doch, also das hat uns beide doch auch aus den Socken gehauen, oder?
There's something in the air. Oder I can feel it, irgendwas in the air tonight. Also, Revolut hat Air gelauncht. Schönes, also es mangelt ja nicht an Wortspielen in dieser Welt. Wo AI reinpasst, kommt AI rein. AI bei Revolut. Was haben sie getan? Oder eigentlich ein, wie ich finde, recht revolutionären Schritt, in dem sie einfach mal alle Revolut-Kunden in UK mit Air ausgestattet haben. Air ist im Grunde ein das neue Frontend der Revolut-App. Es liegt also überhalb der normalen Revolut-App immer zugänglich und es geht also nicht mehr darum, dass ich mich durch die App klicke, sondern den Assistenten eher nutze. Und wofür kann ich ihn nutzen? Also für all das, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben. Ich kann also eher sagen, ich brauche eine neue Kreditkarte oder sperre mir die Kreditkarte, also für klassische Service-Dienstleistungen, ne? Also für alles, was so rund um das Konto passieren kann. Ich kann auch Fragen stellen, wie ich fahre jetzt irgendwie ins muss ich irgendwas beachten? Brauche ich eine andere Kreditkarte oder muss ich auf irgendwas achten? Muss ich irgendwie mir vorher Bargeld holen? Und natürlich bis hin zu Finanzanalyse auf die eigenen Finanzdaten. Das Ganze ist leider außerhalb UK noch nicht nutzbar. Das heißt, ich habe zwar ein Revolut-Konto und auch einen Testflight-Zugang, aber ich kann das tatsächlich nicht nutzen und habe noch keinen Bericht aus erster Hand. Aber das, was man liest und was man auf der Webseite sieht, ist im Grunde genau das, nämlich ein persönlicher Finanzassistent, der alle Belange rund um Finanzen abarbeiten soll. Das Bemerkenswerte ist eher die Tatsache, dass sie es für alle Nutzerinnen und Nutzer in UK ausgerollt haben und dass es die klassische App-Bedienung ablösen soll. Wie gut das am Ende funktioniert, mag ich noch nicht sagen zu können. Es gibt auch noch keine Videos bei YouTube. Ich habe bis heute noch nichts gefunden. Man sieht nur auf der Webseite so ein bisschen was angeteasert. Das heißt, der Rollout hat gerade angefangen. Nichtsdestotrotz ein großer, großer Schritt von halt auch einer großen Neobank, die bei dem Thema augenscheinlich all in gehen, weil sie eben nicht nur sagen, naja, wir machen da so ein bisschen AI nebenher, sondern tatsächlich sagen, wir setzen auf AI bei der Revolut-App.
Revolut ist ja bekannt dafür, dass sie extrem schnelle Entwicklungszyklen haben, quasi jede neue Idee sofort auch ausprobieren, halt irgendwie ein paar Leute draufschmeißen, das entwickeln, 6 bis 12 Monate anschauen und danach einfach wieder rausjagen. Also ich meine, diese App ist ja ein einziger Zoo an, also ich finde auch größtenteils unnutzbaren Features, aber was sie jetzt hier machen ist, sie unterlegen halt einfach eine komplett neue Architektur. Und immerhin, also sie testen das nicht halt in irgendeinem kleinen Pimmelmarkt, sondern sie testen das halt in UK mit immerhin 13 Millionen Kunden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ist nicht so klein. Und die Idee dahinter, und das hat Nick Storonzi erklärt, ist wirklich, Banking wird zum Gespräch. Also er sagt halt wirklich fully conversational. Statt Apps und Menüs steuert der Nutzer wirklich alles per Sprache, entweder durch Spracheingabe oder durch natürliche Sprache, wie wir es jetzt gerade machen. Das heißt, du kannst damit deine Ausgaben analysieren, Budgets planen, Investments tracken, deine Abos kündigen, weil du halt ganz viele APIs auch in dieser Revolut-App drin hast. Und das ist halt jetzt nicht nur noch ein ein Feature, das ist tatsächlich ein klarer Strategiewechsel, den er jetzt vollziehen will und auch relativ schnell dann ausrollen weltweit, hin zur KI-gestützten Beratung. Ne? Revolut hat in Deutschland, glaube ich, bisher 3 Millionen Kundinnen und Kunden, wollen hier aber als eines der wichtigsten Märkte für sie auch ein Wachstum bringen. Das heißt, ich glaube, auch das wird ein totales deutsches Thema demnächst. Und Revolut ist auch nicht alleine. Ja? Also es gab jetzt direkt irgendwie Blogartikel von Starling und NatWest. Das sind auch wichtige UK-Banken, die auch gesagt haben, sie wollen das genauso machen. Also Banken hüpfen auf den Trend auf und hinterfragen genau dieses Schnittstellenthema, was wir beide ja auch schon hatten. Klarna hat das ja auch schon gemacht. Ne? Auf der einen Seite ziehst du massive Effizienzgewinne, schnellere Bearbeitung, weniger Personal und Co. Gleichzeitig bringst du aber auch deinen Leuten oder deinen Kundinnen und Kunden wirklich eine komplett neu aufgelegte Innovation, hast aber einen kompletten Shift in der Art und Weise, wie du User Interfaces und damit auch Customer Experience bearbeitest. Und das ist sehr spannend. Und als ich das gesehen habe von Revolut, also muss ich auch wirklich offen zugeben, da war ich maximal neidisch, weil ich ja schon auch immer durch deutsche Lande vagabundiere und den Leuten erkläre, wie geil wir das bei der DKB gemacht haben und wie groß unser Digital Agent mit so vielen Millionen Konversationen und Transaktionen mittlerweile ist. Aber das ist ein anderes Game. Ja? Also einfach komplett die gesamte Plattform auf AI zu ziehen. Also ne, Hut ab, wirklich geil.
Ja, dann sei weiter neidisch, lieber Sascha. Es gibt auch eine weitere Meldung. Wir müssen diesmal gar nicht so weit reisen zu unseren Freunden aus der Schweiz. In der Schweiz gibt es eine Neobank namens You, die man übrigens auch in Deutschland und Europa nutzen kann. Also ich habe selber dort ein Konto irgendwann mal angelegt. Da ist zwar nichts drauf, aber man kann sich... kann die App ganz normal nutzen, ist eurofähig. Was vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, You ist ein Joint Venture ursprünglich gewesen zwischen der Swissquote und PostFinance, 2021 gegründet, also noch gar nicht so alt und seit letztem Jahr 100% Swissquote. Swissquote wiederum ist, kennt man eher aus dem Trading, nicht so im klassischen Bankenbereich tätig. Nichtsdestotrotz, diese Neobank gibt es, haben auch nicht so dramatisch wenig Nutzerinnen und Nutzer, das muss man dazu sagen. Die Schweiz ist jetzt zahlenmäßig nicht so riesengroß. Aber was sie gelauncht haben, ist auch hier wieder, das mangelt nicht an Wortspielen, Julia oder Jule, ich weiß es gar nicht. Jetzt, ich hab eben noch Jule gesagt, ne?
Julia.
Julia, meine Tochter ist Jule. Julia, auch ein Finanzassistent, in dem Fall Finanzassistentin, was Revolut macht, auch machen möchte. Aber auch hier sieht man weitere Banken, in dem Fall eine Neobank, eine weitere Neobank, die mutig den Weg geht und einfach mal sagt, naja, wir integrieren jetzt das ganze Thema AI in unsere Banking-App. Ich glaube, First Mover waren damals Bank aus Holland, die ja mit Finn gestartet sind, die traditionellen Banken oder auch Bankengruppen bei dem Thema momentan noch so ein bisschen schwer. Ja, es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Wir haben noch ein paar Sachen auch noch aus dem Silicon Valley, glaube ich, über die wir gerade drüber gehüpft sind. Lass uns nochmal einen schnellen Abriss aus OpenAI und den letzten Zeug aus Meta und Anthropic machen, weil ich glaube, das ist auch nicht ganz uninteressant. Ja. Ich habe mich diese Woche einmal kurz verschluckt, als ich von Sam Altman im Blogartikel gelesen habe. Und da gibt es ja ganz viele, ich will die auch gar nicht alle bewerten, weil die sind gerade irgendwie auch teilweise ein bisschen schräg. Aber OpenAI macht gerade etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Sie bauen ja nicht nur KI und wollen unbedingt die Superintelligence, also AGI, bauen, sondern sie haben eine Weltordnung entworfen. Spannendes Thema. Also wir haben ein Grundsatzpapier skizziert, wie eine Welt mit Superintelligenz funktionieren könnte. Und das macht ja Ray Kurzweil, dieser große Innovator auch, dessen neues Buch liegt gerade auf meinem Nachttisch und ich kann jetzt schon nach der Einleitung sagen, das macht so richtig schlechte Laune.
Ist das denn mit der Glatze?
Das weiß ich nicht. Mir geht es ja immer um die Inhalte, nicht so sehr um das Aussehen, Mike.
Ich gucke ja eher
bei dem Autor, wie die aussehen. Aufnehmen. Ich mach mal kurz auf Sam und auf seine Weltordnung. Mike steht auf und geht. Okay, ich mache alleine weiter. Hol du dir mal ein Weinchen. Also die Ideen sind, sagen wir mal, ambitioniert. Ja? Im Zentrum steht ein staatlicher Vermögensfonds, sowohl für die Vereinigten Staaten, aber dann tatsächlich auch ein Weltfonds. Also im Prinzip ein Mechanismus, der die Gewinne aus künstlicher Intelligenz an alle Bürgerinnen und Bürger verteilt. Man könnte sagen, ein bedingungsloses Weltgrundeinkommen. Soweit, so gut. Ja. Dazu gibt es noch den Vorschlag, wir machen jetzt nur noch 4-Tage-Woche. bei vollem Lohn für 5 Tage Woche, weil niemand muss mehr so lange arbeiten. Finden wir alle gut, ne? Höhere Kapitalertragssteuern, es soll ein Mitspracherecht für Mitarbeitende geben, wenn Unternehmen KI einführen. Und das Spannende daran ist so, dachte ich so, hä, was ist das denn jetzt wieder geraucht, ne? Also weniger so der einzelne Vorschlag, sondern die Perspektive dahinter. Das heißt, OpenAI geht einfach vollständig davon aus, dass AI so produktiv wird, dass sie wirklich ganze Arbeitsmodelle komplett in Frage stellen und entmenschlichen, also dass einfach Menschen in diesen White-Collar-Jobs nicht mehr da sind. Und wir reden dann nicht mehr über Effizienzsteigerung, sondern wir reden über eine komplette Neuverteilung von Arbeit und damit natürlich auch von betriebswirtschaftlicher und volkswirtschaftlicher Wertschöpfung. Und das denken sie dann quasi sehr konsequent weiter. Also wenn sie sagen, wenn der Arbeitsmarkt kippt, dann sollen automatische Hilfen für Menschen greifen. Also direkte Zahlungen, Weiterbildung, Unterstützungen für Menschen, die dann ihren Job verlieren. Und wenn das, kurz bevor das kommt, kommt halt dieses bedingungslose Grundeinkommen. Ja, du wirst deinen Job halt verlieren, weil deine Sachen, die du halt irgendwie jeden Tag machst, die ersetzt eine Maschine. Und das soll so ein Stabilisator quasi für die KI-Ökonomie werden. Und dann schreibt er ganz am Ende, eines der größten Risikos sind die großen Unternehmen, unter anderem OpenAI, das heißt, sie benennen sich selbst als Risiko und argumentieren, dass Unternehmen an der Spitze dieser Entwicklung quasi professionelle Governance-Strukturen haben sollen, die auch das öffentliche Interesse abbilden und nicht nur das betriebswirtschaftliche. Also so eine Art von neuer Form Corporate Responsibility, habe ich gleich gedacht, ne? Also wenn KI in Richtung Superintelligenz geht, dann reicht es nicht mehr über Technologie zu sprechen, sondern dann Sam Altman sagt, es wird quasi jetzt in seinen Mund gelegt, ja, es wird zum Betriebssystem unserer Gesellschaft. Wir müssen auf unsere Bürgerinnen und Bürger aufpassen und das tun wir, indem wir denen einfach Geld geben, weniger arbeiten lassen und das Leben so ein bisschen schöner sein lassen. Schon spannend, oder?
Ja, schön, dass also passt zu ein bisschen zu einer, also erstens mal, höre das, also ich wusste das nicht und habe immer zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite macht mir das große Angst, auf der anderen Seite denke ich natürlich, naja, ist vielleicht auch sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir aber über das Thema Angst sprechen, passt so ein bisschen die Gossip-Meldung dazu. Letzte Woche gab es jetzt 2 Anschläge auf das Eigenheim oder das Wohnhaus von, oder Anwesen, muss man ja eher sagen, von Sam Altman. Auf der einen Seite hat jemand versucht, einen Molotow-Cocktail, also er hat es nicht versucht, er hat ihn auch geworfen. Das Sicherheitspersonal konnte das Feuer allerdings relativ schnell löschen. Die Person wurde dann auch festgenommen, weil sie weitergefahren ist zum OpenAI-Gebäude und wollte dort alles anzünden in San Francisco. Und nach der Festnahme hat man da diverse Manifeste bei der Person gefunden, die halt eben große Angst hatte vor der Macht von den großen Modellen oder von AI im Generellen. Und es wurden nochmal Schüsse auf das Haus oder auf das Anwesen aus einem fahrenden Auto abgegeben, auch von 2 Menschen, die augenscheinlich irgendwie ja große Angst vor dem Thema KI haben. Was ich in dem Zusammenhang gelesen habe, also Sam Altman hat da auch einen Blogpost zugeschrieben, ne? Und interessanterweise, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, der verurteilt natürlich jede Form von Gewalt, ist aber sehr verständnisvoll, wenn es um das Thema Angst geht, weil er halt sagt, ja, das ist ein Riesending und wer sich damit beschäftigt, mit dem Thema, auch mit den Entwicklungen, die wir gerade erleben, ihm geht es ja da augenscheinlich sehr ähnlich, da bekommt man es nicht selten mit der Angst zu tun. Also er hat sehr großes Verständnis und es passt eigentlich auch zu dem, was du gerade gesagt hast. Was ich auch interessant fand in dem Zusammenhang, es gibt eine Organisation, die damit jetzt nichts zu tun hat, die distanzieren sich auch davon, die kannte ich gar nicht. Pause AI heißen die, das ist eine gemeinnützige Organisation in den USA, die im Prinzip sich dafür einsetzen, auf die Pause-Taste zu drücken. Genau das, was du gerade in diesem Manifest da so ein bisschen beschrieben hast, alles mal irgendwie strack zu ziehen, weil sie halt sagen, wir haben das alles gar nicht mehr in der Hand. Also wir haben zu schnelle Entwicklung, aber zu wenig Antworten auf diese Entwicklung. Und das finde ich eigentlich einen recht spannenden Gedanken.
Ja, die waren so, von denen habe ich auch gelesen. Es gibt sogar Pause AI Deutschland und die demonstrieren, glaube ich, auch mehrmals, um genau diesen sogenannten KI-Kontrollverlust versuchen noch zu verhindern, bevor der Kipppunkt, glaube ich, entsteht. Ich glaube, am 23. April ist irgendeine Riesenversammlung geplant. Mal gucken, wie viel da hinkommen. Aber es geht quasi darum, AI so zu regulieren, dass es nicht zu dieser Superintelligenz, zu diesem Moment der Superintelligenz kommt, wo wir dann einfach nicht mehr aufhalten können, glaube ich. Also es ist ganz spannend.
Es gibt diesen Philosophen, den meinte ich, den kennst du, der hat viele Bücher geschrieben, der hat eine Glatze. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Egal, ich komme nicht drauf. Ja, ist egal.
Das ist nicht Precht, der hat viele Haare.
Ja, den würde ich jetzt auch, klar, dass er sich, also egal. Aber wenn wir über das Thema AI sprechen, auch hier so ein bisschen off-topic, sorry, ist früh am Morgen. Hm. Es wird ja immer gerne verglichen so, oh, das ist so eine Revolution wie die Dampfmaschine, das ist so eine Revolution wie ein Verbrennungsmotor. Und der hat was sehr Schlaues gesagt, das habe ich in einem dieser YouTube-Videos gesehen. Da habe ich bisher nie so drüber nachgedacht, weil ich auch immer dachte, ja klar, das ist so ein Entwicklungssprung und neue Technologie, bla bla. Das ist die erste Technologie in der Menschheit, die selber lernt. Das ist die erste Technologie in der Menschheit, die in der Lage ist, sich selber zu verbessern. Das gab es noch nie. Deswegen sind diese Vergleiche mit diesen anderen krassen Innovationssprüngen, die wir hatten, sowas wie Elektrizität oder wie gesagt Dampfmaschine, Verbrennungsmotor etc. pp., die hinken total, weil wir jetzt eine Technologie haben, die es in der Form noch nie gegeben hat. Es ist nicht nur einfach irgendwie eine Maschine, sondern es ist ja wie so eine Art Organismus, also etwas Selbstlernendes. Und das irgendwie zu handeln zu können, das ist eine große Herausforderung. Sorry.
Total, absolut, ja. Und auch gerade nochmal zum Thema Elektrizität und Nutzung. Ich habe einen sehr witzigen Post gefunden von Meta, wo ich dachte, völlig absurd, ja. Die haben einen neuen Wettbewerb bei Meta intern. Und es gibt ja immer so Wettbewerbe, ne? Wer macht wer ist verantwortlich für den meisten Umsatz? Wie viele Features kannst du shippen? Meta hat aber einen neuen Wettbewerb seit 30 Tagen zum Thema KI-Verbrauch. Das heißt, 85.000 Mitarbeiter in deren Software-Development werden in einer Rangliste geführt. Pass auf, die nennt sich Clodonomics. Und die Rangliste wird einfach stumpf sortiert, nach wer wie viele Token verbraucht. Und in den letzten 30 Tagen kamen sie auf 60 Billionen, deutsche Billionen, also Trillion in Englisch, Token. Der Spitzenreiter, eine Person hat 281 Milliarden Token verbrannt in 30 Tagen. Und dafür gibt es einen Titel. Also der hat jetzt den Titel für diesen Monat Token Legend, was halt also so ein bisschen nach Gamification klingt und die Idee wahrscheinlich sogar sinnvoll sein kann, im Sinne von Mitarbeiter sollen KI stärker nutzen zum Experimentieren, zum Produkt shippen. Wir wissen ja auch, in Anthropic wird extrem viel Code selber benutzt, damit sie überhaupt auch nur die Möglichkeit haben, so schnell nicht nur ihren Code zu verbessern, sondern Code so schnell zu schreiben, wie sie ihn brauchen, um ihre Produkte produktiv zu setzen. Aber natürlich wird das auch sofort wieder manipuliert, logisch. Ne? Einige lassen ihre KI-Agenten einfach Stunden und Nächte lang laufen mit riesengroßen Wirkelbezügen. Nicht, weil sie irgendwas produzieren, sondern einfach, weil sie im Ranking aufsteigen. Also totales Token-Maxing. Das ist schon krank. Ein ganzes Silicon Valley ist, glaube ich, ein hoher Token-Verbrauch. Inzwischen so eine Art Produktivitätsmaßstab für dich selbst als Softwareentwickler. Wenn du sagst, du hast halt irgendwie mal mindestens eine Milliarde an Token, die du jeden Monat wegballerst, dann bist du wertvoll. Ransom Morgan von Nvidia hat das letzte Woche oder vorletzte Woche bei seinem Quarterly Review gesagt, ne, es wäre sehr beunruhigend, wenn ein Top-Ingenieur bei ihm nicht hunderttausende Dollar an Tokens jeden Tag verbraucht. Jeden Tag. das Problem ist natürlich nur, niemand kann bisher wirklich zeigen, dass ein Token, also ein Token mehr gleich mehr Produktivität bedeutet, ja. Und also was wir ja auch immer versuchen in den Unternehmen, in denen wir arbeiten, wir stehen in einem Moment, wo Unternehmen versuchen, KI-Nutzung messbar zu machen. Aber noch sind wir da nicht, weil wir nicht wissen, ist das jetzt Output, hat das Impact oder ist es einfach nur Aktivität, die Menschen mit KI erzeugt, wo wahnsinnig viele Token und damit sehr viel Rechenleistung, damit sehr viel Elektrizität verbrannt wird. Aber es kommt nichts raus.
Was du sagst, ist total, ich liebe es ja, dir zuzustimmen. Und ich finde es total absurd, dass dieser Tokenwert als Produktivität eingesetzt wird. Also nur für unsere Hörerinnen und Hörer zum Verständnis. Also wenn man sich so ein bisschen in diesem Agentic-Umfeld unterwegs ist, oder wenn man auch vielleicht eigenen so ein bisschen rumspielt, beispielsweise mit OpenClaw oder mit Hermes, ist egal, also einen Agenten laufen lässt, dann ist es so, dass jegliche Anfrage, die man diesem Agenten stellt, Token verbraucht. Das heißt, also ich habe ja hier meinen Agenten laufen, was ist gerade gemacht, nur zum, ne, weil man weiß auch die Zeit nicht, das ist alles so ein bisschen wackelig, ob die jetzt gerade abgestürzt ist. Und was macht man? Man schreibt dann sowas wie Hallo. So, das habe ich gerade gemacht. Ich habe Hallo geschrieben. So, jetzt muss man verstehen, dass dieses Hallo nicht einfach nur ein Hallo ist, was da hingeschickt wird, sondern der schickt also sein komplette, also es gibt bei Agenten ja so einen Soul-MD, also wie der Agent sich verhalten soll, so ein Regelwerk, das schickt ja alles dann nach Anthropic oder nach Gemini, ist egal. Und dann bedeutet so ein Hallo, mal eben 7300 Token. Fuck. Für ein Hallo. Und dann kriegen Hallo zurück. In dem Fall sogar mit Herzchen. Also es soll heißen, das ist alles eine Frage des Trainings, soll heißen, das heißt, dieser Verbrauch von Token sagt jetzt nicht so schrecklich viel über Produktivität aus. Also du kannst auch einfach Gedichte hinschicken und dann ist der maximal beschäftigt. Ja. Oder dieser klassische Frage, ChatGPT, wie viele E's sind in Erdbeere? Da werden unendlich viele Tokens verbraucht. Ja.
Wirklich,
ja. Und der kriegt es bis heute ja, glaube ich, nicht hin, irgendwie die richtige Anzahl zu nennen.
Ja, das ist so unterschiedlich. Ne? Also in Magentic ist es nochmal unterschiedlich, aber ich glaube so 100 Token, sagt man immer, sind ungefähr 75 Wörter in einem sehr einfachen LLM. Die Preise dafür sind halt krass. Ne? Also weil wenn du es halt natürlich auf diesen, also 100 oder 1000 Token sind halt nichts wert mittlerweile, aber wenn du es halt in diesen Sphären, in denen wir gerade gesprochen haben, wo es nicht um Millionen, sondern um Milliarden an Token geht, in einem Monat für eine Person, dann ist das ein absurder Wert. Und das kann man natürlich argumentieren, komm, Meta, die haben einfach so viel Kohle drauf geschissen. Aber das ist ja, also das sind ja Rohstoffe, Ressourcen.
Das ist Energie.
Das ist Energie.
Da wird Öl verbrannt.
Und das ist völlig crazy. Wir müssen demnächst mal wieder eine Folge, oh Gott, wenn ich jetzt schon Ankündigungsweltmeister, über Energie und Elektrizität machen, weil mittlerweile gibt es die ersten Verbote von großen Rechenzentren auch in den USA, weil einfach festgestellt wurde, dass um diese ganzen Meta-Rechenzentren einfach so viel Energie so rausdiffundiert und die Menschen da einfach nicht mehr wohnen wollen, weil es zum einen wahnsinnig laut ist, sie sich halt nicht mehr wohlfühlen.
Und heiß.
Es ist extrem heiß, alles verbrennt heiß drumherum, die ganze Luft flirt. Und man weiß ja nun mittlerweile auch um den Rechenzentrum von Elon Musk, XAI, der nimmt ja einfach keine Solarenergie und Wind und Co., sondern einfach stumpf Erdöl und Gas.
Ja.
So, und verballert das direkt in den Rechenzentren. Das heißt, die Luftverschmutzung rund um, also wirklich 50 Kilometer rund um Elons, das ist so dramatisch, dass die Leute da mal halt irgendwie an Krebs erkranken demnächst. Völlig krass.
Jetzt.
Schöne neue Welt, die du baust, Mike.
Der oder du. Haben wir noch ein paar Sachen? Oder hast du noch was? Ja, hau raus.
Dürfen wir noch? Oh, schon wieder eine Stunde rum.
Ja, klar.
Was hab ich denn noch? Also ich hab was aus Deutschland. Vielleicht Kleinigkeit. Ihr erinnert euch doch alle an Aleph Alpha. Das deutsche Super-LLM, was auf der großen internationalen Bühne mitspielt. Also
auf Glatze.
Glatze, stimmt. Jonas Andrulis, der ist nicht mehr da. Der ist jetzt bei Roland Berger, habe ich gelesen. Und berät jetzt Roland Berger. Ne, wenn es nichts wird, dann gehst du dahin. Ich will das gar nicht so negativ machen. Aber CEO von dem Europas großer LLM-Hoffnung ist er nicht mehr. Und es wurde sehr, sehr ruhig um Aleph Alpha. Ich dachte, das Ding ist tot und geht irgendwie in der Schwarzgruppe auf. Aber es gibt es tatsächlich noch als GmbH und gemeinsam mit Cohere verhandeln die jetzt über eine Fusion. Und es gibt sogar Support von Freund Carsten Wildberger, deutscher Digitalminister. Und die Idee ist quasi, einen neuen Player mit Sitz in Deutschland und Kanada, weil Cohere kommt aus Kanada, zu bauen, mit dem klaren Ziel, digitale Souveränität und mehr Resilienz gegenüber US-amerikanischen Playern reinzubringen. Also ein Gegengewicht zu OpenAI und Anthropic zu bauen. So, ne, so weit, so langweilig. Aber wenn man sich die Ausgangslage anschaut, dann wird es ein bisschen interessant, ne? Weil Aleph Alpha war ja die große deutsche KI-Hoffnung, hat irgendwie exakt keine Erwartung. Hier ist aber richtig geil. Also die sind deutlich kommerzieller unterwegs. Die haben, glaube ich, schon 240 Millionen Dollar Umsatz gehabt in 2025, wenn ich richtig liege. Die gehen genau wie Anthropic voll auf B2B. Und die haben halt Partnerschaften mit den großen Playern, wie also diesen großen Workforce-Dingern wie Oracle, Salesforce, Nvidia und auch SAP. Die Technologie ist total, oder die Kombination ist interessant, ja. Technologie aus Europa, Go-to-Market und auch Skalierung aus Nordamerika. Und jetzt sind die Kanadier ja nicht ganz so verrückt wie die US-Amerikaner, aber sie sind ja schon ein bisschen angelsächsischer geprägt, auch in ihrer Art und Weise zu verkaufen, als jetzt wir langweiligen Europäer. Und soweit zur Presseeinordnung, ne? Aber selbst zusammen, und das finde ich auch wieder spannend, weil das Ding wurde riesig groß gemacht, ich habe es tatsächlich sogar als Pressemitteilung von Wildberger gelesen, selbst zusammen sind sie quasi noch so viele Milliarden weit weg von irgendwelchen relevanten Frontier-Playern. Das heißt so, dass diese Fusion wirklich als Radikalangriff nach vorne gesehen wird, glaube ich nicht. Es ist eher ein Versuch, überhaupt ein bisschen Relevanz zu zeigen. Was aber so spannend ist, was sich tatsächlich jetzt der Carsten Wildberger da reingeklauselt hat, ist, dass die Bundesregierung erster großer Kunde werden will. Das heißt, der Staat hilft jetzt irgendwie beim Aufbau, schafft direkt Nachfrage, macht ein bisschen Industriepolitik, aber finde ich ehrlicherweise gut, dass sie das tun. Und kauft sich damit natürlich ein bisschen Rechenleistung und Distribution. Und ich finde, das ist ein erster guter Schritt. Ob das der richtige Weg mit Aleph Alpha und Cohere ist, mal sehen. Aber es ist zumindest mal wieder ein Eine deutsche Ambition.
Ja, wir bleiben in Deutschland tatsächlich und da gibt es noch eine schöne Neuerung von DeepL. Das waren ja die, die viele Jahre lang eigentlich die Nummer eins waren, wenn es um das Thema Übersetzen geht. Eigentlich tatsächlich ja in diesem KI-Game schon vor dem Hype, den es gegeben hat durch ChatGPT und Co. Ich glaube, so ein bisschen gelitten haben auch die, weil natürlich die großen Modelle alle sehr gut übersetzen können. Aber was sie jetzt gelauncht haben, ist eine Echtzeitübersetzung für Teams und Zoom ist es, glaube ich. Echtzeitübersetzung, wenn ich das richtig verstanden habe, in Form von Subtitles. Man kann das auf der Webseite sich anschauen, ist schon bemerkenswert. Also was passiert? Man kann halt ein Meeting machen in unterschiedlichsten Sprachen und jeder bekommt halt einen Echtzeit-Untertitel in der jeweiligen Sprache, die man halt braucht. Das heißt, wir beide könnten uns jetzt in Untertitel, ich weiß nicht, wie gut dein Spanisch ist, jedenfalls könntest du mit mir dann in Zoom oder Teams, ist es, in Spanisch sprechen und unten würdest du dann in Deutsch untertitelt. Nice. Finde ich eigentlich eine schöne Geschichte.
Ja. Oh, gut. So, Schatzi. Eine Stunde zwei. Sag du. Du bist dran. Ich bin ruhig, ich lausche und trinke meinen Kaffee.
Kleines ein Schnipsel, kann man schon fast sagen, namens Page Agent gebracht. Was ist Page Agent? Man kann Page Agent als, ich glaube, es ist eine Zeile Skript in seine bestehende Webseite oder ja, Webumgebung einbetten und hat dann sofort einen AI-Agent, der wiederum auf diese Webseite operieren kann. Das heißt, ich kann also sagen, fülle mal das Formular aus oder mache XY und dann macht er das auf der ja, eigenen Webseite. Wer jetzt keine eigene Webseite hat, nicht weiter schlimm, man kann sich das Ganze auch als Bookmark anlegen und kann dann mit einem Klick auf jeder beliebigen Webseite diesen Agenten einblenden. Der legt sich dann so als Mini-Popover drüber und kann dann auf der Webseite interagieren, ohne dass man irgendwas installiert haben muss. Finde ich bemerkenswert. Kleiner Hinweis, die Daten gehen alle dann nach China.
Ich wollte gerade sagen, ist das eine gute Idee?
Ja, deswegen der kleine Hinweis, ja, Security-Hinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck niemals unbeaufsichtigt stehen. In dem Fall obert, wo ihr hinklickt. Was ich aber bemerkenswert finde, ist der Ease of Use. Also es ist wirklich unglaublich einfach und zeigt auch dort, wo die Reise hingehen könnte.
Die Website ist auf jeden Fall geil. Also wie du das ohne irgendeine Infrastruktur einbaust, ist ja wirklich nur also eine ganz kurze Zeile an Skript tatsächlich.
Ich glaube, die haben den Code sogar noch mal kürzer gemacht. Der war vorher ein bisschen länger.
Das sieht aus wie so eine Tiny-URL, ne? Aber auch wie du quasi deine eigenen Modelle reinbauen kannst.
Geht auch. Das stimmt, das ist ein wichtiger Hinweis. Man muss nicht diesen Alibaba
aber LLM probier du das doch erst aus, bevor ich das
genau
mache.
Und dann ich mach das mit der Webseite der DKB. Ich hole mir ein Konto und auf einmal ist die DKB gehackt von Alibaba. Ihr Lieben, es war ein Fest. Achso, ich muss Abmoderation machen, ne?
Okay. Na, jemand muss.
Ja, irgendjemand, du hast ja Abmoderation gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ausgabe 8 an diesem wunderschönen für uns Wochenende. Für euch ist der Wochenstart. Wir freuen uns wie immer über Kritik, Hinweise, bedanken uns auch an dieser Stelle ausdrücklich über die positive Kritik, weil das hören wir, ich weiß nicht, wie dir es geht, Sascha, immer häufiger. Wenn ich höre, ja, ich höre euren Podcast immer und tolle Folge, ich höre es beim Joggen, redet schneller oder langsamer. Wir können nicht auf jeden Wunsch eingehen, aber wir freuen uns über jede Form von konstruktivem Feedback und auch natürlich Vorschläge. Ihr erreicht uns über die üblichen Kanäle bei permanentbanking.com, aber natürlich auch über LinkedIn. Letzter kleiner Werbehinweis, ihr habt am Anfang gehört, im Juni findet die KI-Exchange statt mit tollen Speakerinnen und Speaker. Sascha und ich sind natürlich auch am Start in der wunderbaren Hansestadt Hamburg. Wir hatten noch nie ein Event in Hamburg. Hamburg ist ja immer irgendwie eine Reise wert und von der Seite freuen wir uns sehr, wenn ihr euch ein Ticket holt. So, Werbeslot zu Ende. Es war schön.
Schönes Wochenende, ihr Lieben. Bye, bye.